Bier ist hier. Der Podcast für den Landkreis Cloppenburg.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bier ist hier. Wie gewohnt melden wir uns alle 14 Tage freitags aus dem Kreishaus an der Eschstraße in Cloppenburg. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Lars Kors. In dieser Episode dreht sich alles um den Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen, kurz SPN für den Landkreis Cloppenburg. Der SPN ist eine zentrale und gleichzeitig neutrale Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Älterwerden, Pflege, Mobilität und Wohnen im Alter. Aber nicht nur ältere Menschen finden hier Unterstützung, auch Pflegebedürftige jeden Alters, ihre Angehörigen und alle Interessierten sind herzlich willkommen. Und wie genau der SPN arbeitet, darüber sprechen wir ausführlich mit zwei Pflegeberaterinnen vom SPN hier in Cloppenburg, die zu uns gekommen sind, nämlich Dorothee Südbeck und Sandra Wienken. Moin, herzlich willkommen.
Moin. Moin.
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Der Landkreis Cloppenburg engagiert sich ja auf verschiedenen Ebenen aktiv im Senioren- und Pflegestützpunkt und trägt so auch maßgeblich dazu bei, dass die Angebote umfassend und nachhaltig gestaltet werden. Wie dieses Engagement genau aussieht, wird uns Landrat Johann Wimberg gleich erklären. Auch Ihnen ein herzliches Moin, Herr Wimberg.
Moin, Herr Kors.
Wie sieht denn die Unterstützung des Landkreises aus?
Wir sind ja quasi mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt so aufgestellt, dass wir Menschen ein Angebot machen. Und zwar, was oft verwechselt wird, es geht hier nicht um einen Pflegedienst, sondern um ein Angebot der Beratung, der Hilfestellung, um aufzuzeigen, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann man in gewissen Situationen sich vorbereiten und einstellen, an wen kann man sich wenden, wer ist zuständig, wo muss man vielleicht auch möglicher Dinge beantragen. All das, was da zusammenkommt, ist ein Angebot an die Bevölkerung. Und da gibt der Seniorenstützpunkt und Pflegestützpunkt eben wertvolle Unterstützung.
Die kostenlos
ist sehr, sehr wichtig. Und hier geht es nicht um ein kommerzielles Angebot, sondern eben darum, Hilfestellung zu geben.
Nun benötigen Sie natürlich auch, um diese Beratung überhaupt vornehmen zu können, Menschen, die sich darin auskennen, die auch aus dem medizinischen Bereich oder Umfeld stammen, beruflich zumindest. Dorothee Südbeck und Sandra Wienken sind zwei solcher Expertinnen, deswegen sind sie auch heute hier. Engagiert sich denn der Landkreis Cloppenburg auch, wenn es um Fachpersonal geht?
Auf jeden Fall. Alle Pflegeberaterinnen, die bei uns angestellt sind, sind vom Beruf gelernte Krankenschwestern. Sie bringen somit auch sehr viel praktische Erfahrung für die Beratung mit und sprechen nicht nur über Theorie, sondern darüber auch, wenn es darum geht, wie Pflege gestaltet und organisiert werden kann, aus der praktischen Erfahrung berichten können. Also wir haben hier nicht Theoretikerinnen am Tisch sitzen, sondern Leute mit praktischer Erfahrung. Und ich finde, das ist sehr, sehr wertvoll, denn davon können sie dann auch etwas weitergeben.
Wie sieht es denn eigentlich mit den Räumlichkeiten aus?
Ja, die zentrale Anlaufstelle, wenn man das so sagen will, ist am Pingel Anton in Cloppenburg. Dort hat unsere Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg ein zentrales Gebäude errichtet, in dem wir Mieter sind, auch für den Senioren- und Pflegestützpunkt. Unsere Mobilitätszentrale ist da in dem gleichen Haus und die Geschäftsstelle der Wohnungsbaugesellschaft zentral gelegen. Wie gesagt, hier in Cloppenburg und dort kann man hinkommen, aber man kann natürlich auch sich auf anderen Wege, ob über die Homepage informieren oder eben auch natürlich einen Termin telefonisch vereinbaren.
Dorothee Südbeck, für wen ist eigentlich der Pflegestützpunkt der richtige Ansprechpartner?
Für alle Bürger, für alle Angehörigen, für alle Interessierte, die Fragen zum Thema Pflege haben. Es muss nicht unbedingt sein, dass man einen Pflegebedürftigen schon zu Hause hat, sondern es sind wirklich auch einige, was ich schon häufiger erlebt habe, dass die im Vorfeld kommen und sagen, meine Mutter wird älter, kann man nicht schon mal einen Pflegegrad beantragen? Dann sind wir schon mal drin im System und dann die Krankenhausaufenthalte werden öfter. Also wir helfen, wie geht das mit dem Antrag und Pflegegrad und was kann man dann damit anfangen mit dem Pflegegrad?
Man muss sich damit bewusst auseinandersetzen und dann überlegen, was kann ich jetzt dazu beitragen und tun, oder Frau Wienken?
Da haben Sie recht. Es macht auf jeden Fall Sinn, im Vorfeld zu wissen, welche Voraussetzungen gegeben sind, um einen Pflegegrad zu beantragen oder überhaupt zu wissen, was ist ein Pflegegrad, was heißt pflegebedürftig. Viele verbinden mit Pflegebedürftigkeit noch diesen Begriff, wenn man sich vorstellt, ich bin bettlägerig und ich kann gar nichts mehr. Und so ist es nicht. Pflegebedürftigkeit ist ein großer, weiter Begriff und fängt auch schon kleinschrittig an. Ich bekomme einen Pflegegrad, wenn ich einen Hilfebedarf durch andere erfahre. Ich bin in meiner Selbstständigkeit eingeschränkt im Alltag.
Also typische Situation ist zum Beispiel so ein älteres Ehepaar, wo beide sich gegenseitig in kleinen Dingen helfen, die der andere nicht mehr kann. Und auffällig wird das dann erst. Also dann kommen oft die Kinder bei uns an und dann ist einer von den beiden im Krankenhaus.
Und plötzlich ist aber die Situation tatsächlich eingetreten, in der ein älterer Mensch merkt, ich komme so nicht mehr klar. Das ist beschwerlich, den Alltag zu wuppen. Und irgendjemand aus dem Umfeld kommt dann und sagt, du hast doch auch Anspruch auf einen Pflegegrad, da musst du mal einen Antrag stellen.
Da kommen wir ins Spiel. In der Regel werden wir zuerst von den Angehörigen kontaktiert und es wird die Situation beschrieben, die gerade aktuell vorliegt. Oft ist es so, dass wir wirklich als Informationsgeber mit dann ins Boot geholt werden, dass wir Aufklärungsarbeit leisten.
Viele sagen ja, ich komme mit meinem Haushalt nicht mehr klar und es ist alles so schwer geworden. Und nein, aber pflegebedürftig bin ich nicht, gar nicht und wollen das auch nicht. Und dann ist man dann so eher in die Schiene, dass man sagt, so, dafür kriegt man natürlich keinen Pflegegrad dafür für den Haushalt, aber wenn man den Pflegegrad hat, da kriegt man so ein bisschen hauswirtschaftliche Unterstützung.
Ich hake noch mal kurz beim Pflegegrad, denn bevor man diesen Pflegegrad erhält, gibt es ein Gutachten, das über die betreffende Person erstellt wird. Ich kenne durchaus ältere Menschen, über die ein solches Gutachten angefertigt wurde, die sich selbst noch relativ fit fühlen, die denn früher auch zum Teil beim Friseur waren, ja, und sich denn entsprechend auch angezogen haben, sogar noch früher beim Bäcker waren und Kaffee und Kuchen dann entsprechend anboten und dann aus ihrem Leben erzählten. Wie kann man Menschen darauf vorbereiten, dass es nicht darum geht, eine eigene Show quasi zu zeigen und sich selbst in einem besten Licht darzustellen, sondern dass man auch tatsächlich sagt, hier geht es darum, dass dir geholfen wird. Du musst immer dich im Fokus haben. Es geht nicht darum, der anderen Person zu gefallen, dass sie sagt, also wann nettes Kaffee trinken bei Frau Meier-Möller-Schulze, sondern dir muss geholfen werden. Erklären Sie sowas, Frau Wienke?
Genau, diese Situation tritt tatsächlich sehr oft ein. Wir neigen grundsätzlich alle dazu, uns gut oder besser darstellen zu wollen, als vielleicht die Realität so erscheint. Aber gerade in solchen Situationen, gerade wenn die Begutachtung ansteht, ist es wichtig, in der Realität zu bleiben. Weil man möchte ja den Alltag widerspiegeln und nur so kann der Gutachter darauf eingehen und die Situation so begutachten und bewerten, wie sie auch tatsächlich ist. Und somit kann auch der Hilfebedarf, der notwendig ist, daraus resultieren. Daher raten wir dazu, auch uns vorher zu kontaktieren, dass wir den Personen die Angst nehmen vor dieser Begutachtungssituation und laden die Person ein. Entweder kommen sie zu uns in den SPN zu einer Begutachtungsvorbereitung oder wir führen Hausbesuche durch. Wir fahren zu den Betroffenen nach Hause. Am besten ist, wenn dann auch die Angehörigen dabei sind, die bei der Begutachtung auch anwesend sind. Es ist immer gut, wenn mindestens ein Angehöriger dabei ist, um den Pflegebedürftigen auch mental zu unterstützen, weil es einfach eine schwierige Situation ist. Und dieses Gespräch ist sehr negativ behaftet, weil wir immer von Dingen sprechen, die man nicht mehr kann. Im Vorfeld probieren wir, diese Angst zu nehmen, indem wir mit den Klienten diese Begutachtung einmal durchgehen, dass sie auch genau wissen, welche Dinge fragt der Gutachter und was wird bewertet und worauf soll vielleicht geachtet werden.
Was wird denn bewertet und worauf sollte geachtet werden?
Also es werden 6 Lebensbereiche bewertet. Zum Beispiel geht es los mit dem Thema Mobilität. Bei der Mobilität geht es ganz kleinschrittig los. Kann ich meine Position im Bett alleine wechseln oder drehen? Kann ich mich alleine im Bett hin und her drehen zum Beispiel? Es geht aber weiter. Kann ich mich auf einem Stuhl so halten oder falle ich zur Seite? Dann geht es aber auch zum Beispiel ums Treppensteigen, was vielen Älteren schon sehr viele Schwierigkeiten bereitet, weil sie einfach unsicher sind. Viele haben mit Schwindel zu kämpfen, sind einfach von der Körperlichkeit immobiler geworden. Die Kraft lässt nach. Das ist zum Beispiel Mobilität. Dann geht es weiter, wird die Kognition bewertet. Da kann man grob sagen, es geht in die Richtung demenzielle Erkrankung. Da geht es um das Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Gedächtniseinschränkung. In dem dritten Lebensbereich geht es um psychische Veränderungen, die einer Diagnose zugrunde liegen. Der größte, der bewertet wird, ist die Selbstversorgung. Da kann man es grob umschreiben mit dem Waschen und Anziehen. Bin ich selbstständig noch darin? Kann ich meine tägliche Morgenpflege alleine durchführen oder unterstützen die Angehörigen? Das ist zum Beispiel das Beispiel, was Frau Südbeck vorhin gebracht hat, mit dem älteren Ehepaar. Denen fallen diese Dinge nicht auf, wie sie dem anderen helfen, sondern sie machen es einfach automatisch. Und wenn wir in dieser Begutachtungssituation sind oder in dieser Begutachtungsvorbereitung, fragen wir ganz kleinschrittig, können Sie sich alleine den Oberkörper an- und auskleiden? Können Sie sich die Socken alleine anziehen? Können Sie sich die Hose einziehen? So kleinschrittig wird es bewertet. Und da erleben wir oft die Situation, dass Sie dann doch schon einknicken und ein bisschen erschrocken sind über die Dinge, die Sie doch selber nicht mehr können.
Vorstellen, dass Sie bei Hausbesuchen manches Mal staunen. Denn Menschen fühlen sich ja in aller Regel zu Hause wohl. Vor allem, wenn sie dort über Jahrzehnte gelebt haben. Das heißt, sie haben noch einen Kühlschrank, der ebenerdig ist, ja, wo man sich bücken muss. Genauso der Backofen. Oder sie haben Unterschränke, da stehen die schweren Töpfe drin. Nicht irgendwie auf Augenhöhe oder auf Brusthöhe, sondern alles unten. Dann gehen sie ins Badezimmer und stellen fest, die haben keine ebenerdige Duschwanne, sondern die haben eine Badewanne mit einer Dusche. Du musst aber erstmal in die Badewanne reinkommen. Das ist auch vielleicht nicht so einfach. Und die Waschmaschine steht natürlich auch auf der Erde. Da müsste man eigentlich umbauen. Wer soll das denn bezahlen, Frau Südbeck?
Umbaumaßnahmen gibt es natürlich auch über die Pflegekasse, klar. Da muss natürlich auch der Pflegegrad da sein, ist eine Bedingung. Ganz häufige Anfrage Duschumbau. Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen, so heißt das. Damit ist alles gemeint, was im Haus irgendwie an der Bausubstanz geändert werden muss. Türen verbreitern, man muss was angebohrt werden, irgendwie so. Aber ganz häufig ist das mit der Dusche. Da gibt es natürlich einen begrenzten Betrag von der Pflegekasse. Das sind 4.100 noch was Euro. Das reicht oft nicht, natürlich nicht. Und da muss man oft dazu bezahlen. Das ist halt häufig so. Einfacher wird es, wenn zum Beispiel so ein älteres Ehepaar und beide einen Pflegegrad haben. Dann hat man ja dieses Geld doppelt. Dann wird das schon ein bisschen einfacher. Was da auch hinzugehört, ist zum Beispiel so ein Treppenlift. Typische Situation, die haben Schlafzimmer, Badezimmer oben. Aber die Treppenlifte sind unheimlich teuer. Und da schrecken dann doch einige zurück.
Wie teuer ist denn so ein Treppenlift?
Man kriegt halt 4.000 von der Kasse und so ein Treppenlift kostet schon 10.000 Euro. Wenn das zu Hause überhaupt nicht geht, dann beraten wir natürlich auch zu stationären Wohnformen, also Pflegeheim, Pflege-WG oder über Tagespflege. Das ist natürlich nicht richtig stationär, aber im ersten Ansatz sind wir ja dabei ambulant vor stationär.
Vermitteln Sie dann auch oder geben Sie nur die Hinweise und die Angehörigen müssen sich selber darum kümmern?
Nein, wir haben ganz viele Handouts. Wir haben alle Kontaktdaten von allen Pflegeanbietern hier im ganzen Landkreis und auch drüber hinaus. Die geben wir weiter. Wenn da kein Angehöriger ist, der sich darum kümmern kann, mit dem Telefonieren auch, und wir merken, da ist jetzt so eine 90-jährige alte Frau, die das auch mit dem Telefonieren und vielleicht noch schwerhörig und kriegt das nicht hin, dann helfen wir da schon ein bisschen mit durch, dass wir gucken, dass sie da irgendwie einen Ansprechpartner kriegt über den Pflegedienst. Aber sonst natürlich erstmal Hilfe zur Selbsthilfe und Kontaktdaten, Handouts, das bekommen Sie alles von uns.
Kann ich denn bei Ihnen einfach mal so vorbeischauen und mich informieren, Frau Wienken, oder sagen Sie, nee, nur nach Voranmeldung und Vorankündigung?
Wir arbeiten in der Regel auf Termin und vereinbaren Termine im Vorfeld, damit wir auch die notwendige Zeit einplanen können, um uns situativ darauf einzulassen.
Wie vereinbare ich mit Ihnen am sinnvollsten einen Termin?
Sie können uns telefonisch erreichen, entweder bei uns in der Zentrale. Da sitzt unsere Verwaltungskraft, die dann die Klienten zuordnet. Wir sind 4 Pflegeberater, die in Gemeinden eingeteilt sind. Also wir haben den Landkreis in Gemeinden von uns eingeteilt. Eine Besonderheit von uns Pflegeberatern ist noch eine Kollegin, Frau Stammermann von uns. Sie betreut alle pflegebedürftigen Kinder im Landkreis. Ich bin für Basel, Saterland und Emsteck zuständig. Der Bedarf an Beratung nimmt zu. Das kann man ganz klar so sagen. Und so bekannter wir sind als SPN und als Beratungsstelle, umso mehr Anfragen haben wir natürlich.
Sie erzählten gerade, Frau Wienken, eine der vier Pflegeberaterinnen bietet eine spezielle Kinderpflegeberatung an. Das ist nur sehr selten der Fall. Warum, Herr Wimberg, hier im Kreis Cloppenburg?
Wir sind ja nun ein Landkreis, der kinderreich ist und tatsächlich zu den jüngsten Landkreisen Deutschlands zählt. Eben dann durch die Geburtenrate eben auch Kinder hier natürlich sehr viel eher betroffen sein können als in Landkreisen, wo kaum Kinder oder sehr viel weniger Kinder da sind. Also will damit sagen, es ist schon gut, dass man auch dieses Angebot hier vorhalten kann.
Das haben viele nicht im Kopf, dass Kinder auch einen Pflegegrad bekommen können. Und die tun sich da auch manchmal ganz schwer. Mein Kind, ein Pflegegrad ist schwierig.
Da ist wirklich viel Fingerspitzengefühl gefragt. Mhm. Und im Vorfeld auch sicher mehrere Gespräche notwendig, bis auch dieser Pflegegradantrag gestellt wird. Es kommt natürlich darauf an, was für eine Einschränkung hat mein Kind. Wenn wir von Babys oder Säuglingen sprechen, die gerade geboren sind, müssen sich die Eltern erstmal mit dieser Situation auseinandersetzen und sich natürlich auch erstmal fragen, wie geht das weiter. Der Pflegegrad ist nicht in diesem Fall essentiell notwendig und wichtig. Das Wichtige ist natürlich, dass das Kind eine ausreichende Versorgung und Betreuung medizinisch und pflegerisch erhält, je nach Erkrankungsgrad. Aber natürlich werden irgendwann die finanziellen Mittel vielleicht schwierig, wenn wir uns, ich sage mal, das normale Bild vorstellen. Man bekommt ein Kind, in der Regel, sage ich mal, bleibt die Frau ein Jahr in Elternzeit zu Hause. Wenn man aber ein krankes oder ein eingeschränktes Kind hat oder bekommt, ist der Wiedereinstieg in den Beruf auch nicht möglich. Also brechen da die finanziellen Möglichkeiten ab. Wenn das Kind einen Pflegegrad hat, bekommt man in der Regel Pflegegeld und kann damit natürlich ein bisschen was auffangen, was vielleicht es ein wenig erleichtert.
Wenn es um Angebote geht und Dinge, die Sie auch weiterreichen und weitergeben, dann sollten wir auf die Notfallmappe auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Was ist die Notfallmappe?
Ja, also die Notfallmappe, das ist quasi ein Aktenordner. Sieht knallrot aus, also schon sehr auffällig. Und da kann man alle Dinge drin abheften, die ein Rettungssanitäter oder ein Notarzt schnell haben muss, wenn es mal zu einem Notfall kommt. Und zwar zum Beispiel Arztberichte, zum Beispiel Medikamentenpläne, zum Beispiel eine Kopie einer Vorsorgevollmacht kann da auch reinkommen oder halt eine Kopie von der Krankenversicherungskarte oder Angehörige, Telefonnummern. Die sind ja nicht unbedingt immer da. Die Rettungssanitäter, die kennen die auch schon. Ich sage in der Beratung immer nicht verstecken, also vorne in den Flur oder in der Küche. Wenn die die sehen, die schnappen sich die schon selber. Also diese Notfallmappe, die gibt es so ziemlich hier bei allen Apotheken. Wir haben ganz viele Kooperationspartner. Bei uns kann man sie auch bekommen. Die kostet 5 €. Das ist halt weniger als der Selbstkostenpreis.
Wie oft sollte ich diese Mappe aktualisieren?
Ja, eigentlich immer dann, wenn sich was ändert.
Jeder Arztbericht muss abgeheftet werden?
Nein, wichtig sind halt die Diagnosen, die man hat. Wenn zum Beispiel Krankenhausentlassungsberichte sind ganz gut. Da stehen immer sehr viele Diagnosen drauf, dass der Arzt ganz schnell sehen kann, was für Diagnosen hat der. Ist ja ganz wichtig für so einen Notfalleinsatz.
Wie sieht es aus mit einer Übersicht über die täglichen Medikamente, die ich bekomme?
Kann man auch drin abheften.
Wer mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte, wir haben es ja schon gerade gehört von Frau Wienken, telefonisch ist das durchaus machbar. Gibt es eine Homepage-Adresse, über die ich mich auch informieren kann, über Sie?
Ja, das geht auch über die Landkreisseite natürlich. Und unsere eigene ist spn-clp.de.
Was ich dazu noch hinzufügen kann zu unserer Internetseite, die ist sehr großzügig aufgebaut und Frau Südbeck hatte vorhin schon die Handouts angesprochen, wo Anbieter zu finden sind, zum Beispiel ambulante Pflegedienste, stationäre Pflege oder Anbieter für Entlastungsleistungen und auch diese Skripte findet man auf dieser Internetseite. Die ist aufgebaut in verschiedene Themenbereiche, in die Pflegeberatung, zum Beispiel in die Seniorenberatung, Hausnotruf ist ein Thema, Essen auf Rädern ist ein Thema und wenn man auf diese Links klickt, erscheinen Unterpunkte. Da kann man sich solche Listen auch runterladen.
Herzlichen Dank, Sandra Wienken und Dorothee Südbeck. Dankeschön. Herr Wimberg, wie bewerten Sie denn die Arbeit des Senioren- und Pflegestützpunktes nach 10 Jahren des Bestehens? 2015 wurde er ins Leben gerufen.
Ich glaube, man kann sagen, der Senioren- und Pflegestützpunkt hat sich etabliert, weil diese 10 Jahre wirklich auch etwas ausgelöst haben und die Bekanntheit größer geworden ist, was ja auch gut ist, weil er soll ja am Ende den Menschen zur Verfügung stehen, die dann sich mit diesem Thema beschäftigen, Hilfe brauchen, Fragen haben, die beantwortet werden müssen. Und da ist es gut, dass es so ein Angebot gibt in einer, ich sage auch, älter werdenden Gesellschaft, aber immer noch mal auch mit dem Hinweis darauf, wie ich es vorhin schon sagte, dass es nicht nur um hochbetagte ältere Menschen geht, sondern die Bandbreite des Angebots sich, wir haben es vorhin gehört, ja auch an Kinder richten mit Pflegebedürftigkeit, also die Gesellschaft insgesamt angesprochen ist. Und deshalb ist auch wichtig, ist das eben nicht weit wegzuschieben, dieses Thema, denn es kann heute oder morgen schon jeden betreffen. Und deshalb ist es auch gut, dass wir das heute in dieser Podcast-Folge behandelt haben, das Thema.
Herzlichen Dank, Johann Wimberg. Danke Ihnen fürs Einschalten und Zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter oder abonnieren Sie diesen Podcast, so noch nicht geschehen. Wir ist hier, heißt er, erscheint alle 14 Tage, immer freitags, der Podcast für den Landkreis Cloppenburg. Damit genug für heute. In 14 Tagen melden wir uns mit einer neuen Ausgabe zurück. Bis dahin und seien eine gute Zeit und tschüss.
Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Cloppenburg mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.